ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen, der Podcast aus der ARD-Rechtsredaktion. Mein Name ist Christoph Kehlbach und mit mir im Studio sitzt meine liebe Kollegin Alena Lackmöller. Hallo Alena.
Hallo.
Grüß dich, schön, dass du da bist. Wir sprechen heute über ein Thema, das uns in dieser Woche hier in Karlsruhe in der Rechtsredaktion beschäftigt hat. Ein Urteil des Bundesgerichtshofs in einer Strafsache und zwar im Fall Lina E. Ein Fall, der in der Vorinstanz vom Oberlandesgericht in Dresden entschieden wurde. Dort wurde das unter anderem als Dresdner Linksextremistenprozess besprochen oder auch als Hammerbandenprozess, das Antifa-Ost-Verfahren. Falls ihr da noch nicht genau wisst, wo wir sind, worum es genau geht, dafür ist Alena die Expertin, darum ist sie hier. Alena, erzähl uns doch mal, was ist genau das Thema, worum geht es im Fall und im Verfahren rund um die Gruppe um Lina E.?
Lina E. ist eine Studentin aus Leipzig. Sie hat zwischen 2018 und 2020 zusammen mit anderen Linksautonomen Personen aus dem rechtsextremen Spektrum angegriffen. Die meisten dieser Personen wurden gezielt ausgewählt, vorher beobachtet, ausgesperrt und dann von einer großen Gruppe von Personen mit Schlagwerkzeugen traktiert, bis dann eine Überblicksperson, das war dann oft Lina E., das Kommando zum Rückzug gab. Und die meisten dieser Opfer, das habe ich ja eben schon gesagt, waren so eine Art Neonazi-Kader. Also die waren schon lange aktiv in der rechtsextremen Szene, zum Beispiel für die NPD im Stadtrat, in rechtsextremen Kampfsportgruppen etc. Es gab aber auch ein Opfer, das eher zufällig ausgewählt wurde, weil es eine Mütze von einem rechten Szene-Label trug und sich im Verfahren dann aber vom Rechtsextremismus distanziert hatte.
Und juristisch reden wir dann also über welche Delikte, gefährliche Körperverletzung könnte ich mir vorstellen, aber stehen glaube ich noch ein paar andere Tatbestände da im Raum.
Ganz genau, also diese Überfälle, das sind gefährliche Körperverletzungen, das waren ungefähr 6 Überfälle, über die wir da reden, aber Lina E., die war ja in einer Gruppe unterwegs mit anderen aus dem Linksautonomen und deswegen wurde sie auch wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung verurteilt, also quasi eine Gruppe, die sich zusammengeschlossen hat, um Straftaten zu begehen. Dafür wurde sie vom Oberlandesgericht Dresden zu 5 Jahren und 3 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Das war ein sehr aufsehenerregender Prozess, ein politisch kontrovers diskutierter Prozess. Und es war auch ein Indizienprozess. Das heißt, sie wurde an eigentlich keiner Stelle so richtig identifiziert. Sie waren ja alle maskiert, sondern es wurden da eben viele Faktoren, viele Indizien zusammengespielt. Das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Ja, und gestern hat der Bundesgerichtshof dann das Urteil des Oberlandesgerichts Dresdens in weiten Teilen bestätigt, insbesondere auch die Strafhöhe von 5 Jahren und 3 Monaten.
Genau, es gab, glaube ich, dann durch den BGH 2 kleinere Änderungen, die den Schuldspruch betroffen haben. Aber eben das sind, man kann es so verkürzen, juristische Details, die haben aber nichts an der Strafhöhe geändert. Das heißt, diese Verurteilung zu 5 Jahren und 3 Monaten Freiheitsstrafe, die ist rechtskräftig geworden. Der vorsitzende Richter des dritten Strafsenats hier in Karlsruhe hat zu Beginn des Verfahrens nochmal 1-2 Dinge klargestellt, weil dieses Verfahren ja durchaus ein besonderes Verfahren ist. Und wir hören mal kurz rein, was Jürgen Schäfer, der vorsitzende Richter, noch zu Beginn der gestrigen Urteilsverkündung gesagt hat.
Das Mittel der politischen Auseinandersetzung ist das Wort, nicht die Gewalt.
Das war ihm wichtig, das hat er vorangestellt und er hat das gleich danach auch nochmal ausgeführt. Es ging ihm darum, eben zu sagen, dass Angriffe, egal gegen wen und egal von wem, eben nicht gerechtfertigt sind, wenn sie gewalttätig erfolgen. Politische Auseinandersetzung, wenn wir hier über Rechtsextremismus, über Linksextremismus reden, das kann eben nicht gewalttätig sein und darf eben nicht gewalttätig erfolgen. Er hat das nochmal dann etwas vertieft.
Das Zusammenschlagen und Zusammentreten von Menschen mit unter Umständen weitreichenden Folgen ist durch eine politische, sonst weltanschauliche oder etwa auch religiöse Motivation gleich welcher Art nicht zu rechtfertigen und nicht zu entschuldigen. Wer dies negiert, missachtet nicht nur die individuellen Rechte der konkret Geschädigten, sondern ebenfalls fundamentale Prinzipien unserer Rechtsordnung und muss infolgedessen auch die strafrechtliche Verfolgung sowie Ahndung seines Verhaltens hinnehmen.
Soweit also Jürgen Schäfer, vorsitzender Richter des dritten Strafsenats hier am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Ja, und der BGH, der hat das Urteil des OLG Dresden überprüft, das quasi in erster Instanz in diesem Verfahren Lina E. verurteilt hat und auch andere verurteilt hat. Und über dieses Verfahren, speziell das Verfahren auch in Dresden, möchten wir jetzt reden mit einem lieben Kollegen von uns, Edgar Lopez vom Mitteldeutschen Rundfunk, vom MDR. Er hat das Dresdner Verfahren wirklich ganz, ganz intensiv verfolgt, war nun auch bei uns am BGH in Karlsruhe dabei. Wir haben uns da getroffen vor Gericht und unter Kollegen duzen wir uns auch, das vielleicht noch vor die Klammer gezogen als Information. Edgar ist jetzt bei uns. Schön, dass du da bist, Edgar. Grüß dich.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Edgar, du hast dieses Verfahren am Oberlandesgericht Dresden ja wirklich ganz intensiv beobachtet. Verhandelt wurde da vor dem Staatsschutzsenat in einem Hochsicherheitssaal. Erzähl uns doch mal, wie war das? Führ uns da mal ein bisschen durch. Wie hast du die Atmosphäre da in diesem Prozess erlebt?
Also die Atmosphäre in dem Prozess war ja schon angespannt, bevor der Prozess überhaupt begonnen hat. Das lag aus meiner Sicht vor allem daran, dass die Angeklagte Lina E. in der Presseberichterstattung so eine hohe Relevanz beigemessen bekommen hat. Also man hat davon geschrieben, dass sie Deutschlands gefährlichste Linksextremistin sei. Die Taten, um die es da geht, seien an der Grenze zum Terrorismus. Dementsprechend wurde das Verfahren dann natürlich auch in den Hochsicherheitssaal verlagert. Und dort musste man als Besucher oder Besucherin sich natürlich erstmal einer kompletten Leibesvisitation unterziehen, bevor man den Saal betreten konnte. Das heißt also auch Journalisten und Journalistinnen wurden durchsucht, mussten ihre Schuhe ausziehen, Taschen wurden kontrolliert und dann ist man letzten Endes in diesen Saal gekommen, den Verhandlungssaal, der dann nochmal abgetrennt war, in der Mitte durch so eine Plexiglasscheibe und hat da im Besucherbereich Platz genommen. Und überall waren natürlich Justizwachtmeister. Das war schon eine sehr, ich würde im Nachhinein sagen, schon doch eine sehr beeindruckende Kulisse, die es da gegeben hat. Das hat sich dann wirklich die ganze Zeit hinweg so durchgezogen.
Die ganze Zeit hinweg, das waren ja immerhin 98 Verhandlungstage, wenn ich das richtig erinnere. Deutschlands gefährlichste Linksextremistin, was weiß man denn eigentlich über Lina E.? Was war denn Eindruck von dieser Person, die da im Mittelpunkt dieses Prozesses stand?
Also das war ja tatsächlich die große Frage, die halt immer wieder Leute gestellt haben, weil zum damaligen Zeitpunkt war sie 25 Jahre alt, kam ursprünglich aus Kassel, ist dann irgendwann nach Leipzig gezogen. Sie hat, das hat sie später in ihrer Einlassung auch nochmal gesagt, in mehreren sozialen Einrichtungen gearbeitet, also in betreuten Wohngruppen. An und für sich eine ganz normale Biografie, wenn ich das jetzt mal so bezeichnen soll. Sie hat im Prozess selbst einen sehr ruhigen, unaufgeregten Eindruck gemacht, war immer aufmerksam. Also nichts Besonderes in dem Sinn, ne?
Ich habe gerade gesagt, Lina E. stand im Mittelpunkt, aber sie war da ja nicht ganz allein. Es gab ja noch 3 Mitangeklagte und das Ganze, diese ganzen Verbrechen sollen durch eine kriminelle Vereinigung begangen worden sein. Und das ist aber die ganze Zeit für mich so ein bisschen nebulös geblieben, weil es eben keinen schmissigen Namen gab für diese Vereinigung, keine Mitgliederliste. Es gab noch nicht mal offensichtlich eine Messenger-Gruppe, eine WhatsApp-Gruppe oder sowas. Was weiß man denn nun über die Vereinigung? Wer gehörte dazu? Wie lief das überhaupt ab?
Die Vereinigung, um die es da ging, die ist tatsächlich immer relativ nebulös geblieben aus den Gründen, die du schon benannt hast. Im weitesten Sinne der Definition war das eine Struktur, der das Gericht nachgewiesen hat, dass sie sich halt häufig zu sogenannten Szenario-Trainings getroffen haben sollen an diversen Leipziger Ortschaften und dort halt eben geübt haben sollen, wie man Angriffe auf politische Gegner ausführt, also auch mit Waffen, davon war das Gericht überzeugt. Und dabei wurden auch unterschiedliche Rollen trainiert. Lina E. soll laut Gericht dann mehrfach die Rolle der sogenannten Überblicksperson eingenommen haben, diese Angriffe koordiniert haben. Aber zumindest ist das mein Eindruck gewesen, eine Struktur im klassischen Sinne mit, es gibt jetzt hier irgendwie eine Kasse und man hat hier einen Namen und es gibt hier komplette Ansprechpersonen, die halt bestimmte Aufgaben übernehmen, die gab es in dem Fall so nicht.
Und was weiß man über die Opfer der Gruppe?
Die Geschädigten, um die es da ging, sind bis auf eine Person alle aus der rechten Szene. Das sind, ich sage jetzt mal, mehr oder minder namhafte Rechtsextremisten hier aus der Region, die halt natürlich auch viele, viele Jahre vorher in den Fokus geraten sind, weil sie halt eben für die NPD oder für die jungen Nationalisten oder für andere rechtsextreme Gruppierungen Demonstrationen, Veranstaltungen, sonst was organisiert haben. Also bis auf eine Person kann man wirklich sagen, sind das alles Personen aus der rechtsextremen Szene.
6 Überfälle gab es insgesamt und eine Person wurde 2-mal von der Vereinigung von Lina E. quasi heimgesucht. Und das war Leon R. Und das ist auch kein unbeschriebenes Blatt, weil gegen Leon R. läuft gerade parallel ein Verfahren, auch wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ich meine, er wurde schon verurteilt, es liegt jetzt beim Bundesgerichtshof. Seine Kampfsportgruppe Knockout 51 sollte es sich zum Ziel gemacht haben, irgendwie Linksextreme zu töten. Wie war das, als Leon R. dann im Gerichtssaal dann ausgesagt hat?
Das war tatsächlich eine sehr angespannte Situation. Also Leon R. war zu dem Zeitpunkt noch auf freiem Fuß. Die Stimmung, die dann im Gerichtssaal selbst stattgefunden hat, war sehr angespannt, weil er natürlich einerseits versucht hat, auch die Bühne zu nutzen, um weiterhin Propaganda zu betreiben, aber sich natürlich gleichzeitig auch der Unterstützerkulisse, der Unterstützer der Angeklagten ausgesetzt gesehen hat. Also das wurde dann teilweise ziemlich hektisch, wenn es da irgendwelche Bemerkungen gab und es auch Unmutsbekundungen aus dem Publikum gegeben hat. Alleine die Befragungen durch das Gericht und natürlich dann auch durch die Verteidigung waren sehr, sehr aufreibend teilweise.
Es gab auch noch andere Zeugen, die in diesem Verfahren ausgesagt haben, zum Beispiel Johannes D., der ja auch mal zu der Vereinigung um Lina E. gehört hatte, der dann aber eben entsprechend gegen sie auch ausgesagt hat. Wie kam es dazu? Was sind da die Hintergründe gewesen?
Das ist tatsächlich ein sehr interessanter Aspekt der ganzen Geschichte, denn dieser Johannes D. war ursprünglich mal Teil der Gruppierung. Er hat halt auch an sogenannten Ausfahrten, also Übergriffen auf Rechtsextremisten teilgenommen. Gegen ihn wurden dann innerhalb der linken Szene Vorwürfe wegen Vergewaltigung erhoben. Nach unseren Recherchen hat sich das dann so abgespielt, dass er ursprünglich sich bereit erklärt hat, bei der Aufklärung dieser Vorfälle oder dieser Vorwürfe teilzunehmen, das dann aber im weiteren Verlauf nicht mehr getan hat. Also er ist dann quasi von sich aus nach Warschau war es damals gezogen, hat den Kontakt mit den anderen Personen abgebrochen und in diese Situation ist dann letzten Endes der Verfassungsschutz getreten, der versucht hat oder beziehungsweise Kontakt zu ihm aufgenommen hat und ihm dann unter noch nicht ganz klaren Umständen ein Angebot gemacht hat, dass er sich den Ermittlern als Zeuge für das Verfahren zur Verfügung stellt. Nach einiger Zeit hat er sich dann letzten Endes dafür entschieden, das auch zu tun. Wahrscheinlich, weil er Angst vor eigener Strafverfolgung hatte und hat dann an mehreren Tagen erst bei den Ermittlern des LKA Sachsen ausgesagt und ist später dann an, ich glaube, es müssten 12 Verhandlungstagen gewesen sein, dann als Zeuge vor Gericht aufgetreten.
Das muss für die Ermittler ja eigentlich ein Jackpot gewesen sein. Also die linke Szene gilt ja sowieso als sehr verschwiegen und da kommt jetzt einer und kann quasi aus erster Hand berichten, wie es innerhalb dieser Vereinigung ausgesehen hat. Was konnte Johannes D. denn am Ende zu diesem Verfahren beitragen, zur Aufklärung?
Ich sag mal so, das, was er aus meiner eigenen Sicht wirklich als Beitrag geleistet hat für die Aufklärung des Verfahrens, war die Benennung von mindestens einer weiteren Person, die am Überfall auf Leon R. beteiligt gewesen sein soll. Und er hat natürlich einige Einblicke in grobe Strukturen liefern können. Jetzt muss man natürlich ein bisschen unterscheiden. Er hat sehr ausführliche Aussagen bei den Vernehmungen mit dem LKA getroffen. Aber in der Gerichtsverhandlung selbst waren seine Aussagen, ich sag mal so, allenfalls schwammig beziehungsweise unkonkret. Das lag vor allem daran, wie er sich ausgedrückt hat. Also er hat immer wieder versucht, für mich ist das ein bisschen schwierig zu beschreiben. Also er hat versucht, sich sehr gehoben und sehr gebildet auszudrücken, aber auf viele konkrete Fragen gab es von ihm einfach keine konkreten Antworten. Das ist das zumindest, was in meiner Erinnerung geblieben ist.
Kann es vielleicht auch damit zu tun haben, dass er sich selbst nicht belasten wollte, weil er eben auch damals Angeschuldigter oder Beschuldigter gewesen ist?
Das hat natürlich auch damit zu tun. Er hat sehr oft von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht, um sich nicht selbst zu belasten. Aber hinzu kommt natürlich auch, zu vielen Sachen konnte er einfach gar keine konkreten Aussagen treffen. Also das hat die Verteidigung natürlich dann auch moniert. Da ging es dann teilweise ins Spekulative. Und das hat letzten Endes, das hat man auch als Beobachter mitgekriegt, was letzten Endes auch den Gesamteindruck seiner Aussage etwas geschmälert hat, ja.
Das Verfahren war ja auch begleitet worden von der Debatte rund um ein mögliches Erstarken eines ganz gewalttätigen Linksextremismus. Die Verteidiger von Lina E. haben das natürlich anders gesehen, haben eben auch gesagt, da wird auch übertrieben, auch was die ganzen Umstände betrifft, würde da so ein bisschen ein falsches Bild gezeichnet werden. So gefährlich sei das alles gar nicht gewesen. Wie ist da dein Eindruck? Wie hast du das erlebt oder gesehen? Was würdest du dazu sagen?
Also es gibt natürlich im Nachhinein betrachtet sehr viele Punkte, auch im Urteil, die man wenig bis gar nicht kritisieren kann aus meiner Sicht. Aber es gibt natürlich auch einige Punkte, bei denen man zu Recht nochmal nachfragen muss, ob das, was das Gericht da aufgrund der verhandelten Tatsachen entschieden hat, wirklich so zutrifft. Da geht es beispielsweise um den einen Fall eines Kanalarbeiters, der überfallen wurde und der letzten Endes auch Teil der Revision der Verteidigung war. Und da muss ich tatsächlich sagen, bewerte ich das Urteil des Gerichts zumindest als fragwürdig.
Jetzt werd mal konkret. Also dieser Kanalarbeiter, noch mal ganz kurz, das ist diese eine Person, die jedenfalls nicht konkret dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet werden kann. Der wurde wohl spontan ausgewählt, weil er die Mütze einer rechten Szenemarke getragen hat und dann auch überfallen und zusammengeschlagen, auch relativ heftig. Warum meinst du, dass man dem Gericht da vielleicht nicht so folgen könne?
Naja, also du hast es ja selbst schon gesagt, der Übergriff ist relativ spontan scheinbar entschieden worden. Es hat eine Person getroffen, die nicht vorher großartig ausgekundschaftet wurde. Man hat sie allein daran identifiziert, dass sie halt eine Mütze dieser Marke Greifvogelwehr getragen hat. Das ist eine rechtsextreme Szenemarke von Rechtsextrem für Rechtsextreme. Bei diesem Überfall soll es eine Frau gegeben haben, die laut Gericht die Rolle dieser Überblicksperson eingenommen hat. Und das Gericht war letzten Endes davon überzeugt, dass aufgrund der ganzen Indizien beziehungsweise auch aufgrund anderer Taten, wo Lina E. eben diese Funktion der Überblicksperson eingenommen hat, in diesem Fall auch Lina E. gewesen sein muss. Jetzt weiß man allerdings im Nachhinein, dass im Rahmen oder ich sag jetzt mal im weitesten Umfeld dieser Gruppe, dieser Gruppierung noch andere Frauen aktiv waren. Und jetzt einfach daraus zu schließen, dass es halt gewohnheitsmäßig Lina E. war, die halt diese Rolle übernommen hat, auch in diesem Fall dann so zu übertragen. Da kann ich zumindest die Frage stellen, ob es nicht vielleicht auch eine andere Person, eine andere Frau gewesen sein kann, die sich da irgendwo im Umfeld bewegt hat. Zumal ja jetzt in jüngerer Vergangenheit die Ermittlungsbehörden etliche Frauen identifiziert haben, die halt ebenfalls in dieser Szene aktiv gewesen sein sollen und sich jetzt teilweise auch schon vor Gericht verantworten müssen.
Genau, aber auch das hat der Bundesgerichtshof ja letzten Endes dann gehalten und hielt die Begründung des Oberlandesgerichts Dresden an dieser Stelle auch für ausreichend. Darüber reden wir gleich dann nochmal weiter. Eine andere Frage, aber es gab wirklich ganz viele Schriftzeichen, Graffitis. Lina E. wurde so ein bisschen in der jüngeren Vergangenheit als so eine Art Ikone der linken extremistischen Szene auch gezeichnet. Woran liegt das? Was macht diese Person so besonders, dass sie so, ich sag mal, prominent da in den Mittelpunkt gerückt wurde und so eine Art Symbolcharakter jetzt auch entwickelt hat?
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass dieses Verfahren bzw. die Ermittlungen am Anfang, also bevor es überhaupt in Dresden am Oberlandesgericht begonnen hat, soweit auch journalistisch bzw. publizistisch hochgehangen worden sind. Ich komme da nochmal zurück auf diese Beschreibung als Deutschlands gefährlichste Linksextremistin. Solchen Aussagen wie, das sind Taten an der Grenze zum Terrorismus, beziehungsweise dann auch die vom Boulevard stattgefundene Sexualisierung ihrer Person. Also da gab es so einen Teaser in einer großen Boulevardzeitung, wo ihr Äußeres einfach hervorgehoben wurde, weil sie halt rot lackierte Fingernägel und einen Minirock getragen hat. Das hat natürlich bei vielen Leuten innerhalb der linken Szene zu so einer Art Solidarisierung von sich auf einfach geführt, weil sie gesehen haben, okay, einerseits wird diese Person mit einer ziemlich starken Repression überzogen. Also sie wurde ja beispielsweise auch mit einem Hubschrauber nach Karlsruhe geflogen. Und Kritiker sagen, das wurde halt inszeniert. Andererseits wurde sie halt sexualisiert. Das hat halt bei sehr, sehr vielen Leuten für sehr viel Solidarität gesorgt. Und auch der Szene an sich, den, ich sag jetzt mal, nicht den Auftrag, aber den Wunsch gegeben, sich da weitaus verstärkt mit dieser Person oder mit diesen Personen zu solidarisieren. Denn letzten Endes ging es ja immer wieder um Vorwürfe, die viele Personen als moralisch legitim betrachten, nämlich Angriffe auf Rechtsextreme.
Du hast jetzt angesprochen, dass es eben viel Presseberichterstattung über Lina E. gab und auch das war Gegenstand der Revision am Bundesgerichtshof, weil die Bundesanwaltschaft gesagt hat, naja, es wurde identifizierend über sie berichtet, aber das rechtfertige noch nicht diesen massiven Strafrabatt, den sie dafür wohl bekommen hat vom Oberlandesgericht Dresden. Kannst du uns da noch mal ein bisschen weiter mitnehmen? In welchen Medien wurde sie denn mit Gesicht und vollem Namen besprochen?
Also diese Berichterstattung hat vor allem in rechtsextremen Szenemedien stattgefunden, aber natürlich auch in so einem, ich nenne es jetzt mal Sonderfall, dem Kompaktmagazin. Das ist für etliche Beobachter erwiesenermaßen eine rechtsextreme Publikation, ist aber zu finden, in zumindest hier bei uns in der Region, in jedem zweiten Pressebuchhandel. Da wurde natürlich ganz klar über sie berichtet, mit Bild, mit identifizierenden Persönlichkeiten der Biografie. Und das Gericht hat dann letzten Endes in seinem Urteilsspruch gesagt, dass das eine Möglichkeit ist, die andere Leute dazu befähigt, Vergeltungsangriffe möglicherweise in der Zukunft zu üben. Ich finde das jetzt nicht so weit hergeholt. Ne? Also
ja, absolut spannend. Also dann hat vielleicht wirklich Jürgen Elsässer in seinem Magazin dafür gesorgt, dass die Strafe für die Linksextremistin Lina E. geringer ausgefallen ist, als sie vielleicht ohne Berichterstattung in diesem Magazin ausgefallen wäre. Interessant. Ein Punkt, über den wir uns auch noch oft unterhalten haben, wo es auch eine eigene Podcast-Folge hier in unserer Reihe gibt, ist der Fall Maya T., die ja unter sehr dubiosen Bedingungen in einer Nacht-und-Nebel-Aktion nach Ungarn ausgeliefert wurde. Gibt es da den Zusammenhang zwischen diesem Verfahren oder auch zwischen dieser Person Maya T. und Lina E.? Wird das zu Recht manchmal da in Zusammenhang gestellt?
Ob das zu Recht passiert, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich kann allerdings sagen, woher das herrührt. Und zwar ganz konkret an drei Personen, unter anderem dem Verlobten von Lina E., die sowohl in den, ich glaube, die Bundesanwaltschaft nennt das jetzt Komplex Konnewitz, Sachen beteiligt waren, als auch jetzt in dem Budapest-Komplex. Und ich finde es allerdings ein bisschen weit hergeholt, dass man die Sachen, die in Budapest passiert sind, beziehungsweise die Person, um die es da geht, jetzt in Gänze mit Lina E. in Verbindung bringt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass sie viele von den Personen, um die es da geht, persönlich überhaupt nicht kennt. Also das ist immer so ein bisschen so ein Trugschluss. Man hat jetzt auf der einen Seite zwar Leute, die in beiden Komplexen eine Rolle spielen, das bedeutet aber nicht unbedingt, dass die Person, über die wir jetzt hier gerade am meisten reden, auch damit zusammenhängt oder betroffen ist.
Diese beiden Komplexe, Komplex Konnewitz, Komplex Budapest, die werden also irgendwie zusammengespielt. Aber ist denn Komplex Konnewitz überhaupt schon fertig? Also diese Gruppe um Lina E., dieses flexible Gebilde, das es da gegeben hat, ist das schon ausermittelt? Sind da alle bekannt und sind alle irgendwie in Anführungszeichen verurteilt oder geht das da noch weiter?
Also es geht auf jeden Fall noch weiter. Also wir warten jetzt noch die Revision der anderen Verurteilten ab. Dann
kommt noch vom BGH auch, ne?
Da kommt vom BGH noch was. Das ist zumindest die Information, die mir vorliegt.
Ja, genau. Und
sonst auch. Nee, tatsächlich hat das der Richter auch gesagt.
Es wurde angesprochen,
dass,
klar.
Genau, ja. Dass weitere Revisionen zeitnah entschieden werden.
Ja, genau, das wurde angesprochen.
Genau. Genau, dann haben wir noch, wie gesagt, den gesondert verfolgten Verlobten, Johann G. Also das wird auch nochmal eine ziemlich große Nummer in beiden Komplexen. Wir haben vier Personen, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, deren Eisenach-Verfahren abgetrennt wurde. Und wir haben drei weitere Personen, die zumindest unterstützt haben sollen. Und die müssen ja irgendwann auch nochmal ein Verfahren kriegen. Weil einige von denen sitzen momentan auch in Untersuchungshaft. Also das bedeutet, dass dieser ganze Komplex wird sicherlich noch sich über ein, zwei Jahre mindestens erstrecken.
Also zieht auf jeden Fall größere und weitere Kreise. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank, lieber Edgar, dass du dir die Zeit genommen hast und beste Grüße nach Leipzig.
Vielen Dank, dass ihr mich hattet und viele Grüße zurück nach Karlsruhe.
Sehr gerne, ciao.
Ciao.
Christoph, dann lass uns doch nochmal über das Urteil des Bundesgerichtshofs sprechen. Wir hatten den Tour de Force-Ritt durch dieses komplette Verfahren ja eben gerade. Aber das Urteil, das da am Ende rausgekommen ist, in Bezug auf Lina E., 5 Jahre und 3 Monate Haft. Dagegen hatte Lina E. Revision eingelegt und auch die Bundesanwaltschaft. Die Bundesanwaltschaft hatte eine höhere Strafe für sie beantragt. Ich glaube, über 8 Jahre waren das. Beide Revisionen waren im Ergebnis erfolglos.
Ja, genau so ist es. Die Verteidiger von Lina E. wollten ja unter anderem erreichen, dass dieser Angriff auf diesen Kanalarbeiter, der wegen seiner Mütze angegriffen wurde, wir haben eben schon drüber gesprochen, anders bewertet wird. Damit hatten sie aber keinen Erfolg. Der Bundesgerichtshof hat da eben entschieden, dass das durchaus ordnungsgemäß, ausreichend und revisionsfehlerfrei vom OLG Dresden begründet worden ist.
Und ganz ähnlich lief das dann ja auch bei der Revision der Bundesanwaltschaft. Die wollte quasi spiegelbildlich, dass Lina E. auch noch für einen weiteren Überfall schuldig gesprochen wird, nämlich den auf Enrico B. Enrico B. saß für die NPD im Stadtrat und da wurde am Tatort von diesem Überfall, da wurde eine DNA-Mischspur von Lina E. an einer Tüte gefunden. Und das fand ich nämlich ganz interessant. Der Vertreter der Bundesanwaltschaft, der meinte nämlich, naja, wenn man allein mit dieser Spur nicht die Täterschaft von Lina E. feststellen kann, dann ja vielleicht aber Beihilfe, weil sie nämlich Depottätigkeiten ausgeführt haben soll. Also man kann sich darunter wahrscheinlich vorstellen, dass sie am Depot, also am Tatmitteldepot der Gruppe irgendwie zugange gewesen ist und so irgendwie diese DNA-Mischspur an die Tüte am Tatort gekommen ist. Allerdings, was genau sie da gemacht hat und wie diese Tätigkeiten diesen Überfall auf Enrico B. dann gefördert haben soll, das blieb dann offen. Und das hat dann auch das Gericht in seiner Urteilsbegründung gesagt, dass irgendwelche Verwaltungstätigkeiten am Depot, die keinen konkreten Bezug zu dieser spezifischen Tat haben, dass die nicht ausreichen. Also damit ist die Bundesanwaltschaft dann wiederum gescheitert.
Ein wichtiger Punkt, der auch eine Rolle gespielt hat, der auch Thema war am BGH in der mündlichen Verhandlung, war die Frage, ob Lina E. nicht nur als Mitglied einer kriminellen Vereinigung zu sehen ist, sondern ob sie auch Redelsführerin in dieser kriminellen Vereinigung ist, was dann durchaus eine Strafschärfung dann auch nach sich hätte ziehen können. Jetzt ist es allerdings so, dass für eine Redelsführerschaft eine herausgehobene Rolle nachgewiesen werden muss, dass sie also nicht nur einfaches Mitglied gewesen ist, sage ich mal, sondern eben organisatorisch, ideologisch da eine Vorreiterrolle hat. Das hat das Oberlandesgericht Dresden in der Vorinstanz schon verneint und der Bundesgerichtshof hat das auch nicht gesehen. Es war dann aber auch so, dass tatsächlich der Vertreter der Bundesanwaltschaft, der im Verfahren dann in der mündlichen Verhandlung hier in Karlsruhe die Revision dann entsprechend vertreten hat, auch schon gesagt hat, er sieht das tatsächlich anders, als es noch bei Einlegung der Revision war. Also er ist da gewissermaßen abgewichen von dem, was die Bundesanwaltschaft sagt. Sein Haus letztlich dann auch zunächst erreichen wollte. Das also war dann aber auch im Ergebnis für den BGH in Ordnung, so Lina E. eben nicht als Redelsführerin dieser kriminellen Vereinigung dann verurteilt zu wissen.
Also all diese wichtigen Punkte, die man als Beobachter, als Beobachterin dieses Verfahrens, wo man vielleicht gespannt war, wie da jetzt Deutschlands oberste Strafgericht entscheidet, die waren alle nicht erfolgreich. Trotzdem, der Bundesgerichtshof hat das Urteil an einigen Stellen so ein bisschen korrigiert. Das wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Da ging es einmal um die Konkurrenzen, also in welchem Verhältnis jetzt einzelne Taten zueinander stehen. Das ist jetzt wirklich eher etwas für Jura-Nerds. Ich erspare euch da die Ausführungen. Und es ging auch darum, dass Lina E. mal zwei Hämmer aus einem Baumarkt gestohlen hat. Und das ist nun ein Diebstahl mit Waffen gewesen, statt eines einfachen, in Anführungszeichen, normalen Diebstahls. Darum wird übrigens die Gruppe auch Hammerbande genannt. Fun Fact. Aber letztlich hat das alles am Strafmaß nichts geändert. Das Gericht hat sinngemäß gesagt, das würde sich nicht so stark auf das Strafmaß auswirken. Diese 5 Jahre und 3 Monate, die dürfen am Ende bestehen bleiben.
Und das ist durchaus was für die Strafrechtsklausur, ne? Also Diebstahl mit Waffen, wenn ich die Waffen selbst, also den Hammer oder die Hammer in diesem Fall klaue und dann auch darauf zugreife, das kann ja vielleicht auch doch kommen. Aber unterm Strich bleibt eben diese Änderungen am vorinstanzlichen Urteil, die betreffen den Schuldspruch, betreffen eher Feinheiten dieses Urteils, aber eben nicht das Strafmaß, 5 Jahre und 3 Monate. Da für diese Zeit muss sie jetzt dann ins Gefängnis, wobei nicht genau für diese Zeit, denn es wird ja auch angerechnet, dass sie schon lange in Untersuchungshaft saß. Sie wurde dann aus der Untersuchungshaft entlassen, ist also aktuell noch, wahrscheinlich gerade jetzt noch auf freiem Fuß, wird dann aber wirklich in naher Zukunft zum Strafantritt geladen, wo sie dann ihre Reststrafe, die sich dann eben errechnet aus dieser Basis von 5 Jahren und 3 Monaten, dann auch noch absitzen muss. Das also war es von uns für diese Woche zum Thema Lina E., ein ganz spannender Fall. Ja, und Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik habt für uns, dann schreibt uns gerne. Wir lesen jede E-Mail, die kommt, und zwar die kommt an die E-Mail-Adresse justizreporterinnen@swr.de. Da könnt ihr uns erreichen und tatsächlich auch Feedback geben. Und wir haben noch einen Podcast-Tipp für euch, der natürlich ganz nah am heutigen Thema ist. Denn der MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, hat einen sehr guten, sehr intensiven und auch detaillierten Podcast zu diesem Fall auch aufgesetzt. Da hört ihr auch den Kollegen Edgar Lopez wieder, den ihr eben schon gehört habt. Dieser Podcast heißt Die Faschojägerin. Diesen Podcast eben, den könnt ihr in der ARD Audiothek hören, kostenlos und werbefrei, aber auch sonst überall, wo es Podcasts gibt. Wir zeigen euch einfach nochmal und spielen euch nochmal den Trailer vor.
Für die einen ist sie bald Deutschlands gefährlichste Linksextremistin. Für die anderen eine antifaschistische Ikone. Der Fall Lina E., er macht von Anfang an Schlagzeilen und mündet in einem Mammutverfahren vor dem Dresdner Oberlandesgericht. Fast 100 Verhandlungstage, ein Kronzeuge, der überraschend gegen die eigene Szene aussagt, und extreme Sicherheitsbedingungen sorgen für Aufsehen.
Dieser ganze polizeiliche Sicherheitspopanz, der hier getrieben worden ist, der immer eine Inszenierung war, der das Bild gezeigt hat, das ist eine ganz gefährliche Person. Lina E. ist zu behandeln quasi wie eine Top-Terroristin. Das schwingt mit und das war natürlich abträglich für das Verfahren.
Am Ende stehen für Lina E. und ihre Mitangeklagten mehrjährige Haftstrafen. Doch der Fall ist noch nicht abgeschlossen und er strahlt weit über die Grenzen der Justiz hinaus.
Also ein ganz spannender Podcast, hört da rein. Die Kollegen vom MDR haben da wirklich super intensive Recherchearbeit abgeliefert. Das war's für uns heute. Alena, herzlichen Dank für deine Expertise, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Schön, dass du dabei warst.
Sehr, sehr gerne.
Und wir sagen Tschüss an euch. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.